Die Gemeinde Jesu Christi ist keine Kirche. Die Gemeinde Jesu Christi ist keine menschliche Organisation. Die Gemeinde Jesu Christi ist kein menschliches Werk, sondern die Gemeinde Jesu Christi ist übernatürlich. Die Gemeinde Jesu Christi gehört nicht zu dieser Welt. Die Bibel sagt ganz klar in 1. Korinther 2, dass der natürliche Mensch vom Geist Gottes nichts vernimmt. Natürlicher Mensch kann es alles gar nicht begreifen. Jemand, der nicht wiedergeboren ist, jemand, der nicht Gottes Kind ist, jemand, der nicht gerettet ist, jemand, der nicht der Heilige Geist hat, versteht es nicht. Die Gemeinde ist vollständig übernatürlich. Jetzt ist Gott hingegangen, weil es übernatürlich ist und weil wir Menschen ja letztendlich nur dreidimensional sind. Wir können nur praktisch Dinge erfassen, die in dieser Dreidimensionalität drin sind. Aber die Gemeinde ist zum Beispiel etwas Übernatürliches, das diesen Rahmen bereits sprengt. Ist Gott hingegangen und hat uns geholfen. Er hat uns eine völlig perfekte Offenbarung gegeben über seinen Willen, über diese geistlichen Geheimnisse. Und das ist die Bibel, die Heilige Schrift. Sie ist vom Heiligen Geist. Die Bibel nennt es Theopneustos. Das ist Gott gehaucht. Das heißt, er hat sie durchweht mit seinem Heiligen Geist und hat sie in irdenen Tiegeln, so steht es im Psalm 12, 7 und Folgeverse, gegeben. Also irdener Tiegel heißt in menschlicher Fassung, das heißt mit Druckerschwärze von Menschen letztendlich auch dann aufgeschrieben, aber von Gott durchhaucht. Und dadurch haben wir praktisch etwas Übernatürliches in diesem Buch drin. Und hier wird die Gemeinde Jesu Christi beschrieben. Aber jetzt beschreibt er sie nicht so, wie wir vielleicht denken würden, sondern Gott muss, das hat nicht nur mit der Gemeinde zu tun, sondern auch mit Erlösungswahrheiten, er muss zu Bildern greifen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil unser dreidimensionales Gehirn die geistlichen Dinge nicht so erfassen kann, wie sie geistlich in dieser für uns nicht fassbaren geistlichen Welt sind, sondern wir können sie nur so weit fassen, wie wir sie sehen. Insofern ist auch die Gemeinde Jesu zuerst einmal ein unsichtbarer Organismus, der über die ganze Erde geht. Der besteht aus allen Wiedergeborenen, aus allen Geretteten. Alle, die in einem Geist zu einem Leib getauft sind, gehören zu diesem Leib Christi. Was wir hier haben, eine örtliche Gemeinde, man nennt es in der Wirtschaftssprache, das ist eine Multimomentaufnahme. Das heißt, man sammelt sich Leute, die zu dieser Gemeinde gehören, die zu der unsichtbaren Welt gehören. Aber eine Gemeinde ist immer so, wir Menschen, du siehst ja nicht, hat nicht jeder, sagen wir, es wäre doch interessant, wenn es das gäbe würde, ein Blinklicht, wo du siehst, wenn das Licht leuchtet, ist ein Gläubiger, wenn es nicht leuchtet, ist er keiner. Das wäre doch klasse, oder? Hättest du doch kein Problem mehr. Und wenn es blinkt, könnte man ihm sagen, Vorsicht, es wackelt. Also es ist einfach so, geistlich ist eine örtliche Versammlung immer eine gemischte Gesellschaft. Da hat es dann Leute, die zu dieser unsichtbaren Gemeinde gehören. Da hat es Leute, die schon auf dem Weg sind zu dieser Gemeinde, aber noch nicht drin sind. Also da hat es unterschiedlichste Personen. Aber Gott hat es jetzt so gemacht, dass er uns das in Bildern erklärt. Und er benutzt Bilder wie zum Beispiel der Leib Jesu Christi. Er sagt, die Gemeinde ist wie ein Leib. Das Haupt ist der Jesus, wir sind der Leib. Dann sagt er, es ist wie zwischen einer Braut und ihrem Bräutigam. Der Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. Steht zum Beispiel eindeutig in 2. Korinther 11, 2, weil es ja manche Lehre gibt, die sagen, Israel ist die Braut, aber 2. Korinther 11, 2 sagt ganz klar, dass die Gemeinde die Braut ist. Jetzt gibt's ein Bild, das ich heute Morgen mit uns betrachten möchte, und das ist der goldene Leuchter. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist ein Leuchter. Das ist ein Bild, und jetzt beschreibt die Bibel vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung durch die gesamte Heilige Schrift hindurch immer geistliche Wahrheiten. Und in diesem Gesamtblock kommt dann auch dieser Leuchter vor. Ich lese uns zuerst zwei Bibelstellen. Die spielen schon die entscheidende Rolle. Und zwar Offenbarung 1, Vers 12, eigentlich bis 20, ich lese aber auszugsweise. Da ist ja die wunderbare Begebenheit, wie der Lieblingsjünger Jesu, der Johannes, dem Herr Jesus der Rücken zukehrt. Und als der Jesus ihn anredet, dreht er sich plötzlich rum und mit einem Schlag steht er in der Gegenwart Jesu Christi. Ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Sagt die Bibel, ganz klare Aussage, er sieht 7 goldene Leuchter. 7 ist die Vollzahl von Gott. Das heißt, 7 goldene Leuchter heißt dann in der Bildersprache der Bibel die Gesamtheit der Gemeinden. Also die Gemeinde Jesu als Ganzes, die unsichtbare, ist der Leuchter. Und die einzelnen Gemeinden sind die, Anführungszeichen, kleinen Leuchter. Wir spiegeln den großen Leuchter wieder. Und er sagt, der ist aus Gold. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Nur wer in einem Geist zu einem Leib getauft ist, nur wer wiedergeboren ist, nur wer Vergebung der Sünde hat, nur wer gerettet ist, nur wer Gottes Kind ist, nur wer laut Epheser 1,13 und Kolosser 1,13 jeweils Folgeverse aus dem Reich des Teufels herausgerettet wurde, herausgerissen ist und in den Leib Christi hineinversetzt wurde und wirklich ein Gotteskind ist, der gehört zu diesem Leuchter. Drum ist der ganz aus Gold. Gold ist das Wesen Gottes. Drum wurde die Stiftshütte mit Gold überzogen. Und der Sühnedeckel, der wichtigste Punkt, der Herr Jesus selber, ist Gold. Also wenn die Bibel sagt, der Leuchter ist aus Gold, damit zeigt die Heilige Schrift, dieser Leuchter besteht nur aus Leuten, die das Wesen Gottes haben und der ist so, dass sie letztendlich eine Ausschließlichkeit darstellen. Nur die Leute, die Gotteskinder sind, wiedergeboren sind, in einem Geist, zu einem Leib getauft sind, gehören zu diesem Leuchter. Jetzt kommt dann dieses Problem, das fängt schon ab bei der Taufe, wen sollst du taufen? Du kannst ja als Mensch nicht 100% sagen, hat er jetzt Gold. Du kannst es an den Zeugnissen der Umwelt. Wisst ihr, manchmal ist es gut, du fragst, wenn jemand getauft werden will, fragst du die Leute drumherum. Und dann merkst du relativ einfach, ob das echt ist, weil die Bibel sagt, im 1. Johannesbrief, wer wirklich ein Gotteskind ist, lebt nicht in Sünde. Der tut bestimmte Dinge nicht. Wenn Leute das tun, kannst du davon ausgehen, kannst du nicht taufen, weil du hast nicht gerettet. Es gibt auch Grenzfälle, wo du als Mensch nicht sicher bist. Dann musst du halt einfach warten. Die Begrenzung, die Gott uns auferlegt hat als Menschen, dass wir nicht alles 100% erfassen können, die ist hilfreich. Aber es ist hier etwas, und das ist ganz wichtig, wenn man dann die ganzen Texte weiterliest, dann sagt die Bibel, dass der Herr Jesus zum Beispiel Vers 16 ein zweischneidiges Schwert hat. Die Bibel sagt, dass er Augen wie Feuerflamme hat. Innerhalb dieses Leuchters, da ist bei uns manches nicht klar, aber bei ihm ist alles klar. Das heißt, das letzte Kriterium, der immer sagen kann, was richtig ist, immer sagen kann, was echt ist, ist immer er. Und das ist ganz wichtig. Er hat Augen wie Feuerflamme und er ist in diesem Leuchter. Als Johannes Herr Jesus sieht, dann sieht er ihn inmitten der Gemeinde. Und wenn du eine Gemeinde siehst, dann muss der Mittelpunkt einer Gemeinde immer der Herr Jesus sein. Es darf nie sein, dass eine Gemeinde sich um bestimmte heilige Dinge dreht. Auch nicht um Sachen, wo sie nicht tut. Nicht um bestimmte Lebensformen, um bestimmte Absonderungen, um bestimmte Besonderheiten. Das ist alles eine Nebensache der Erlösung. Ist alles nicht unwichtig, aber das Zentrum muss immer so sein, wie es hier beschrieben steht. Im Zentrum eines Leuchters, des Leuchters, der Gemeinde Jesus, ist immer der Herr Jesus allein. Sonst gar nichts. Mitten unter den 7 Leuchtern sah ich einen, der einem Sohn des Menschen glich, der Herr Jesus. Was jetzt ganz wichtig ist, wenn man weitergeht und einfach die ganze Stelle, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Immer wenn die Bibel das über den Leuchter erklärt, dann haben wir eine Tatsache, die ich mit dem normalen Menschenverstand nicht logisch erfassen kann. Dann brauche ich von Gott her das Bild. Er benutzt das Bild nur, wenn ich es brauche. Und dann erklärt er, Kapitel 2, Vers 1, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, da sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Und im Vers davor hat er etwas erklärt, die 7 Sterne sind Engel oder Boten der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Also er erklärt jetzt ganz klar, Leuchter, Gemeinde, 7 Vollzahl Gottes. Und er sagt, das wesentliche Merkmal einer Gemeinde ist, dass der Jesus in ihrer Mitte ist. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir sind in Albstadt hier, eine Multimomentaufnahme der übernatürlichen Gemeinde. In unserer Mitte ist der Herr Jesus. Sagt die Bibel ganz klar. Er wandelt in unserer Mitte. Wisst ihr, wenn wir jetzt alle das verstehen würden, dass in Mitte des Leuchters immer der Herr Jesus ist, der wandelt, dann würden wir wohl ganz anders in eine Gemeinde kommen. Mit einer ganz anderen Erwartung. Mit einer ganz anderen heiligen Herzensstellung. Und erwartet, dass dieser Erlöser, der in unserer Mitte ist, dass er mir begegnet. Wisst ihr, das ist was ganz anderes. Das ist das übernatürlich. Natürlich spürst du das nicht. Du kommst erst einmal zur Tür rein, siehst natürliche Stühle, siehst andere Menschen, siehst, dass hier verkündigt wird, siehst als natürliche Dinge. Aber hinter der Kulisse, und darum benutzt die Bibel das Bild des Leuchters, hinter der Kulisse des Leuchters ist er. Und er ist inmitten des Leuchters, im Zentrum. Er ist immer da, ist auch heute Morgen hier. Ganz sicher. Woher weiß ich das? Weil es die Bibel sagt. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du zu diesem Leuchter gehörst, wenn du wieder geboren bist, wenn du Gotteskind bist, 1. Korinther 12, 18, dann ist da etwas passiert. Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Jetzt kommt das andere Bild des Leibes. Er sagt, jeder Gläubige ist ein Glied des Leibes Jesu Christi und jeder, 1. Petrus 4, Vers 10, hat eine Rolle in diesem Leib. Das heißt, in diesem Leuchter hat er eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Funktion. Es gibt keinen Wiedergeborenen, der keine Funktion hat. Jetzt gibt es das Drama des Reiches Gottes. Es gibt zwei Dramen im Reich Gottes bezüglich vom Leuchter. Es gibt Leute, die sind menschlich überaktiv und tun Dinge, die Gott gar nicht will, die er vor allem vor ihnen nicht will. Dann pfuschet sie Gott ins Handwerk. Und dann gibt's eine zweite Gruppe von Menschen, die sind faul. Die tun gar nichts und pfuschen Gott wieder ins Handwerk, indem sie nicht das tun, was Gott will. Wisst ihr, und von daher ist es eine große Sache, zu diesem Leib zu gehören, zu diesem Leuchter zu gehören. Jetzt muss man einfach vor Gott klären, wo ist mein Platz? Was ist meine Gnadengabe? Galater 2,20 zum Beispiel sagt, und ich denke, das ist eine Regel, aber das sind die Bibelstelle. Wisst ihr, wir haben die alle schon, was ich, 20, 30, 40, 50, 100 Mal gelesen. Und man liest dann drüber, wenn man es gewöhnt ist, ohne sich zu vergegenwärtigen, was das heißt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was ist ein Gekreuzigter? Tot. Er ist tot. Und nun lebe ich, nämlich durch den Heiligen Geist, weil ich wiedergeboren bin, aber nicht mehr ich selbst. Ich habe jetzt ein geistliches Leben, das ist nicht aus mir, sondern Christus lebt in mir. Er ist mein Leben. Jetzt erklärt die Bibel, was die Konsequenz ist. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, in meinem Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich lebe im Glauben an ihn, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das sagt die Bibel klipp und klar, an anderer Stelle sagt sie nicht ich, aber Christus. Wenn ein Gläubiger wird, ich habe mich am 30.05.1974 morgens, ich schätze um 9 Uhr, bekehrt. Da hat mich der Herr Jesus überwunden. Ich konnte nur noch schreien, rette mich, und er hat mir wirklich die Sünde vergeben, hat mich gerettet. Er war der Handelnde, ich war nur reagierend. Von dieser Sekunde an ist etwas passiert. Jetzt war ich ein Sklave Jesu Christi. Ich habe kein Recht mehr über mich. Ich kann nicht mehr entscheiden, was ich will. Ich kann nicht einmal meinen Job machen. Ich habe mal einen Bruder, der wegen seinem Beruf, einen hochkarätigen Beruf, wegziehen wollte. Ich habe mal gesagt, du kannst deinen Job nicht ausführen. Du kannst nicht wegziehen. Wir brauchen dich für die Gemeinde, für den Leuchter. Also kannst du nicht gehen. Wisst ihr, das kann passieren. Dass Gott entscheidet, was mit mir privat ist, nur um des Leuchters willen. Das ist das, was der natürliche Mensch ja gar nicht denkt. Das ist auch das, was die Welt niemals begreift. Er entscheidet. Ich lebe nicht mehr mir, sondern ihm. Er ist der Entscheidende. Und jetzt kommt nämlich etwas. Und hier ist das Drama des Leuchters. Epheser 4, Abvers 11. Da erklärt die Bibel, dass er bestimmte Ämter gegeben hat. Das alles hat seinen Zweck, Vers 12, zur Zurüstung der Heiligen, dass sie nämlich dienen können für das Werk des Dienstes, nicht jetzt die Bibel, als der Leib Christi erbaut wird. Denn Vers 13 geht er so weit, dass er sagt, alle Gläubige sollen Einheit des Glaubens und volle Erkenntnis des Sohnes Gottes haben. Also nichts mit Stückwerk, sondern Einheit. Er sagt, er will nicht, dass wir unmündig sind und dass wir uns verführen lassen, sondern dass wir in allen Stücken ihm, Herr Jesus, entgegenwachsen in Liebe. Jetzt kommt der entscheidende Satz für den Leib bezüglich der Wirksamkeit. Von ihm aus, vom Herr Jesus aus, der das Haupt ist, vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist, was heißt. Er als Haupt ist in dieser unsichtbaren Welt und er steuert die Gemeinde. Das heißt, wie ich mit meinem Kopf sag, zum Beispiel zu meinem Finger, nehme jetzt diese Uhr. So steuert er die Gemeinde und sagt, geh hin, rede das, hör jenes, lies dieses, gib dort Zeugnis, mach das. Das heißt, der Jesus steuert die Gemeinde, nicht nur im Leuchter hier, sondern generell. Er steuert überall und er ist der Handelnde. Und die Bibel sagt klipp und klar, das ist der Normalzustand. Wisst ihr, wenn du jetzt hingehst und siehst, was die Gemeinde Jesu gemacht hat aus der Sache. Sie lässt die Leute auf Bibelschule gehen, sie lässt die Leute Theologie studieren. Da habe ich zuerst mal gar nichts dagegen. Wissen ist nie falsch. Aber dann glaubt sie, wenn ich das habe, dann habe ich von Gott her die Berechtigung. Das ist Unsinn. Er entscheidet. Und wenn er plötzlich entscheidet, dass er der Studierte auf die Seite setzt und Chaoten nimmt. Ja, wer will ihm wehren? Er hat es gemacht. Ich habe schon oft erzählt, ich habe es jetzt wieder in Österreich erzählt. Samuel Heppich, dieser Missionar, der war ein Chaot. Aber was für einer. Gott hat einen Chaoten gebraucht. Der hat Dinge getan in Indien, die hätte kein vernünftig denkender Mensch riskiert. Der ist mit 2, 3 jungen Brüdern auf Götzenfeste gegangen. Die haben vorher gebetet und dann sind die radikal rein. Und die Götzendiener, ihr müsst mal gucken, gell, man denkt ja immer, der Buddhismus, der Humanismus und der Hinduismus ist gleich. Ihr müsst mal gucken, wie die Leute teilweise umbringen. Gell, so friedlich geht's da gar nicht zu, je nachdem, wo du bist. Gell, die sind da radikal reingegangen, hat die englischen Offiziere angegangen, ohne Gnade, hat kein Anseher der Person gehabt, das konnte der höchste General sein. Na, ist der dem an die Gurgel geistlich. Aber wie? Die haben den gefürchtet wie's Messer. Ein ungebildeter Mann. Er konnte nicht Hebräisch lernen. Er hat sein Hebräisch in den Bach geworfen, geschrien. Ich sage, Herr, damit nicht du, nämlich das Buch, sagt, ich habe Abraham reich gemacht. Wisst ihr, er ist hier gigantisch gewesen von seiner ganzen Art her. Einfach jenseits jeder Vorstellungskraft. Den hat Gott rausgesucht. Warum hat er keinen Studierter genommen? Zum Beispiel, dann hat er, genauso so vom Leib Christi her, dann hat er einen hochstudierten Pianist, einer, der vielleicht die größte kulturelle Gabe hatte von den ganzen Missionars, die es gab. Gigantisch, kaum fassbar. Jim Frazier geht er hin und schickt ihn zum primitivsten Volk, das wohl auf diesem Erdball rumläuft, zu die Lisu. Er schreibt dann selber, er hat es kaum mehr ausgehalten, die haben im Dreck gehaust und nimmt diesen hochdotierten Mann und setzt ihn denen vor und am Schluss bricht die Erweckung aus. Wisst ihr, da siehst du etwas, in diesem Leuchter gelten andere Regeln, da entscheidet er, nicht wir. Ich darf überhaupt nicht menschlich denken bei ihrer Gemeinde. Ich darf nicht menschlich denken. Ich muss mein Hirn ausschalten. Und vor allem, was ganz wichtig ist, ich kann nicht meine eigene Suppe kochen. Ich kann nicht tun, was ich will. Sondern er entscheidet. Aus einem ganz einfachen Grund, weil er inmitten des Leuchters wandelt. Wenn wir jetzt den Leuchter näher untersuchen, dann kommt Hochinteressantes zutage. Zacharia 4, ab Vers 2, möchte ich uns lesen. Das sagt die Bibel. Was siehst du? Ich sprach, ich sehe und sieh ein Leuchter. Ganz aus Gold. Merkt ihr etwas? Wieder ganz klare Aussage. Ganz aus Gold. Nur Gerettete. Und sein Ölgefäß oben darauf. Das ist jetzt in der Bildersprache. Er sagt, wie ein Leuchter hier steht, ist über dem Leuchter ein Ölgefäß. Und von diesem Ölgefäß oben darauf und seine 7 Lampen daran. Das heißt, der Leuchter hat Lampen, der gibt Licht weiter. Aber dass das brennt, dazu ist oben Ölgefäß und das sind 7 Gießrohre, die 7 Lampen praktisch versorgen mit Öl. Das ist ein Bild auf den Heiligen Geist, der über 7 Kanäle die Gemeinde Jesu letztendlich bedient. Das steht im Jesaja 11, Vers 2. Und auf ihm, auf dem Herr Jesus, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist der siebenfache Gottesgeist, ich kann nachzählen. Dieser siebenfache Gottesgeist ist über dem Leuchter installiert und über diese 7 Gießrohre. Das sind die Wirkungen des Heiligen Geistes. Das ist Epheser 4, wo der Herr Jesus als Haupt über diese Gießrohre die Gemeinde bedient und ihr gibt, was sie braucht. Jetzt erklärt die Bibel, und ich denke, das ist einer der zentralsten Punkte, was hier ist. Er sagt in Vers 6, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Das heißt, in diesem Leuchter geht es nicht nach Macht, da geht es auch nicht nach Kraft. Salomo sagt einmal, nicht der Schnellste gewinnt den Lauf, nicht der Intelligenteste bekommt, ich sage es mal in meinen Worten, den Job. Nicht der Beste wird hier ausgezeichnet, sondern sagt, es kommt alles auf die Umstände an. Und das ist die Regel auf das Reich Gottes. Es kommt auf die Umstände an. Und jetzt sagt er, es kommt nicht auf Macht an. Du kannst menschlich, in deinem Beruf kannst du ein Mächtiger sein. Dann kann es sein, du bist in der Gemeinde Jesu, darf ich es mal ganz brutal sagen, vielleicht bloß der Schuhabputzer. Kann Gott machen. Es kann sein, du bist in der Welt gar nichts und Gott erhöht dich über die Maßen. Kann er machen. Wie gesagt, Gott geht nicht nach den Kriterien, die wir haben. Macht und Kraft und Fähigkeit zählt vor ihm nicht. Er will verherrlicht werden. Er will die Ehre. Und wenn jemand zu gut ist, dann nimmt er ihm zuerst einmal die Ehre. Es geht alles durch seinen Geist. Er handelt, er ist der, der letztendlich über diese 7 Gießrohre das alles macht. Wenn man jetzt zum Beispiel 1. Korinther guckt, Kapitel 2, 2 bis 4, dann siehst du, was Paulus sagt. Habt ihr übrigens gewusst, ist euch das klar gewesen, auf die Idee kommst du ja gar nicht, wisst ihr, was der Paulus für ein Handicap hatte? Das ist kaum fassbar. Paulus konnte nicht reden. Es steht in der Bibel glasklar, der Paulus konnte nicht reden. Er konnte gigantisch schreiben, aber er konnte nicht reden. Das können wir uns doch gar nicht vorstellen, dass der Paulus nicht reden kann. Und da war keine imposante Gestalt, er war nicht imposant. Und da sagt die Bibel, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede, das steht Logos, also mein Wort und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Nicht Menschenweisheit, sondern Gottes Kraft. Das ist der Todesstoß für Großteil der Theologie. Wisst ihr, nicht das menschliche, wissenschaftliche, sondern die Kraft Gottes, das, was Gott im Wort offenbart. Er muss das Wort Gottes aufschließen. Wisst ihr, die Emmaus-Jünger waren keine studierten Leute. Aber was ist bei ihnen passiert? Als der Heilige Geist ihnen das Wort Gottes aufschließt, und zwar wird er das ihnen aufgeschlossen, indem der Herr Jesus nach der Auferstehung ihnen gegenüberstand und ihnen durch seinen Geist erklärt hat, es hat ihm unsichtbar gewirkt, ihnen erklärt hat, was genau hier mit dem Wort Gottes es auf sich hat. Und das ist das, was der Herr Jesus heute unsichtbar bei uns tut. Er öffnet die Schrift. Und beim Samuel haben wir gesagt, das Wort Gottes wohnt bei ihm. Wisst ihr, und das ist echt, wo das Wort Gottes wohnt. Und nicht, wo menschliche, ich sage es mal so, Weltweisheit hier ist. Sondern dort, wo Gott das Wort wohnen lässt. Das höchste Lob, das für einen Verkündiger gibt, ist, wenn die Menschen erkennen, das Wort Gottes wohnt bei ihm. Das ist der Normalfall. Johannes 6, 63. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Fleisch nützt gar nichts, sagt die Bibel, sondern der Geist. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Das Wort Gottes ist in sich Geist und Leben. Wenn das der Heilige Geist lebendig macht, dann schlägt es durch und dann kommt Gott zum Ziele. Wisst ihr, man muss sich als Mensch zuerst einmal dran gewöhnen, dass Gott anders handelt. Ich muss mich dran gewöhnen, wenn ich in der Gemeinde bin oder wenn ich im Reich Gottes bin, da bin ich nur, ich sag's einmal so, nur ein Gebrauchsgegenstand, Aufführungszeichen. Er handelt. Er wirkt durch bestimmte Gefäße. Er hat rausgesucht, welches Gefäß er benutzt, nicht ich. Er sagt, was getan werden muss. Er sagt, was verkündigt werden muss. Er sagt, wie eine Gemeinde ablaufen soll. 1. Timotheus 3 sagt, es gibt der Gemeinde glasklare Regeln, die er vorgegeben hat, wie es der Gemeinde zugehen soll. Da gehört Gemeindezucht dazu, da gehört aber auch dazu, dass man zum Beispiel das Schwache sich entsprechend gegenüber benimmt. Also er ist es, der das alles letztendlich tut. Und in dieser Gemeinde, da ist es so, das ist der Normalzustand, das steht wieder in unserem Sacharja. Und zwar, dass wenn es nicht durch Heer oder Kraft geht, nicht übers Menschliche, sondern übers Geistliche, dann sagt er in Vers 7, wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel sollst du zur Ebene werden. Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf. Gnade, Gnade mit ihm. Das heißt, der Berg, der vor mir steht. Und jetzt gehe ich mal davon aus, jeder natürliche Mensch erlebt in seinem Leben, als Junger kannst du das noch nicht so richtig vorstellen, aber oft, ich hatte das schon in der Schule. Ich hatte schon in der Schule Berge vor mir. Wisst ihr, was mein Horror war in der Schule? Ich hatte einen Horror. Ich habe Dinge, da hat es mich gewürgt, aber es war kein Horror. Biologie, Chemie und Physik, da hat es mich gewürgt. Also auf der Schiene bin ich unterentwickelt. Sprachlich war eher mein Ding. Geschichte, das war also meine Fächer. Was mich gewürgt hat, es war für mich Leidenszeit, ich bin fast krepiert, Mathematik. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hatte in Mathe nur einen Bereich, wo ich gut war, und das war Geometrie, da war ich gut. Aber alles andere, völliges Chaos. Und jede Schulstunde war eine Leidensstunde für mich. Ich habe da gelitten, es waren Berge für mich. Aber der andere Mensch hat einen Berg in seinem Beruf. Der andere hat einen Berg mit seiner Gesundheit. Der dritte hat einen Berg mit seinem Ehepartner. Der vierte hat einen Berg mit seinen Kindern. Der fünfte hat einen Berg mit den Finanzen. Der sechste hat einen Berg mit sich selber, weil er mit sich selber nicht zurande kommt. Jeder hat irgendeinen Berg. Und jeder empfindet, dass er ein Handicap hat und dass ihm schlecht geht. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel, in diesem Leuchter gibt es eine Regel. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. In diesem Leuchter ist er, der Jesus, der durch das Wirken des Geistes die Berge hinweg tut. Nochmals, er tut die Berge weg, nicht wir, nicht Seelsorge, nicht Menschen, er. Matthäus 11, ganz wichtiges Kapitel, wo der Herr Jesus ungeheure Aussagen macht, die wichtig sind. Es fängt schon bei 22 an, wo er dann erklärt, was das menschliche Wert ist, nämlich nichts. Und dann sagt er in Vers 25, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Unmündig heißt im Griechischen Nepios. Das sind für uns, ich sag's einmal so, Kinder, die noch gar keinen Verstand haben. Also Nepios sind die Kleinkinder. Und er sagt, diesen Unfähigen, diesen Unmündigen, nicht der Intelligenz, diesen Unfähigen offenbart er diese geistlichen Wahrheiten. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, wie intelligent du bist. Es spielt keine Rolle, wie raffiniert du bist. Es spielt alles keine Rolle. Es spielt bloß eine Rolle, dass du vor ihm ehrlich, aufrichtig, du kannst unmündig sein, es spielt keine Rolle. Er wird sich dir offenbaren. Und das ist das, was in unseren Schädel nicht rein will, weil das ist völlig anders wie diese Welt. Und dann erklärt er, das war laut Vers 26 vor Gott, dem Vater, wohlgefällig. gefällig. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Das heißt, ich brauche Offenbarung. Wer offenbart mir Geheimnisse? Er. Wir wissen, das geht nicht menschlich. Ich kann alles studieren. Ich kann perfekt Griechisch, perfekt Hebräisch, perfekt Aramäisch, kann die Peschitta lesen können, kann alles reinziehen bis zum geht nicht mehr. Das nützt überhaupt nichts. Wenn ich keine Offenbarung vor Gott kriege, das sind Hilfsmittel, die helfen manchmal, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, helfen bei vielen Dingen. Aber das, die Offenbarung kommt von ihm. Die ist unabhängig von dem. Da kann es Leute geben, die die Altsprache perfekt können und Leute, die nicht einmal richtig Deutsch kennen und Gott offenbart denen, die nicht einmal richtig Deutsch können, mehr vom Wort Gottes als den Hochstudierten. Ist euch das klar? Das muss ich einfach vergegenwärtigen. Gott denkt anders und jetzt erklärt er etwas. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jeder, der einen Berg hat und zu diesem Leuchter gehört, soll zu ihm kommen. Und dann sagt er, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also er sagt klipp und klar, in diesem Leuchter regelt er alles. Sind wir ehrlich, wie viel regelst du selber? Steht ihr? Ich habe mich erwischt, dass ich ganz viel einfach selber regle. Statt die Schulter fallen zu lassen und sage, du regelst doch alles. Ich gehöre zum Leuchter, ich gehöre zu diesem Haupt, ich gehöre zu dir, du regelst doch alles. Jetzt muss ich nur glauben, dass er alles regelt. Das Problem ist unser Unglaube. Wir glauben nicht, dass das stimmt, was die Bibel über den Leuchter sagt und über den Leib. Matthäus 12,20, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das heißt, er wird mit mir so umgehen, dass ich nicht untergehe. Ich kann noch so wackelig sein, er wird mich durchbringen, wenn ich will. Ich muss nur zu ihm kommen. Ich habe jetzt wieder im Alten Testament, habe ich wieder gelesen, ich lese gerade Hosea, wo Gott zu ihnen sagt, nachdem sie abgefallen sind, sie haben ein entscheidendes Verhängnis in ihrem Leben. Sie haben ein Problem, sie haben ein Ding nicht getan. Sie haben mich nicht angerufen, sie haben mich getroffen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir überlegt, wo rufst du ihn an? Rufst du ihn immer an? Erwartest du immer, dass er alles tut? Dass er den Berg wegtut? Erwartest du, dass er eingreift? Dann ist mir aufgefallen, ich erwarte es immer, wenn ich lange genug gewurstelt habe und es nicht geklappt hat, dann komme ich langsam. Aber der Normalfall ist, er tut es. Ich muss nur glauben, dass er den Berg wegschafft. Psalm 81,7. Ich habe die Last von seiner Schulter genommen. Da steht im Hebräischen etwas, dass er die Schulter wegschiebt. Also das heißt so, er macht praktisch Folgendes. Ich habe eine Last auf meiner Schulter. Er schiebt jetzt meine Schulter weg und nimmt die Last auf sich. Die Last ist noch da, aber ich habe sie nicht mehr. Er hat sie. Es ist wunderbar. Es ist doch gigantisch. Das macht er. Seine Hände sind den Tragkorb losgeworden. Ich muss das nicht mehr selber tragen. Aber ich muss glauben. Wisst ihr, das Verrückte ist, dass ich von Gott her alle Verheißungen habe, alles Recht, dass er alle meine Probleme löst, dass er alles tut. Aber in dem Moment, wie ich es im Glauben nicht annehme, passiert nichts. Das ist das Problem. Es passiert nichts. Bis ich zu ihm komme. Wisst ihr, man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Warum sagt er, kommt her zu mir alle. Warum muss er kommen? Ich muss zu ihm kommen. Wenn ich nicht komme, passiert nichts. Der vor Aussatz gereinigt war, obwohl er vor Aussatz bereits geheilt war, durfte nicht in die Gemeinde, es sei denn, er kam zum Priester. Der Priester musste ihm bisher, er musste zum Priester kommen. Und genauso muss ich zu ihm kommen. Ich muss kommen. Versteht ihr? Und das ist das Drama des Menschen, dass der Teufel uns immer einredet. Du bist nicht gut genug, du bist zu schlecht, du kannst jetzt nicht kommen, das ist doch kein Problem für den Herr Jesus. Wisst ihr, der Teufel wird dir alles einreden mit einem einzigen Ziel, dass du nicht kommst. Das ist das Problem. Jeremia 6,16. Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit. Ist manchmal gut, Biografien zu lesen, gucken, was die Väter getan haben. Nicht alle. welches der gute Weg ist, darauf wandelt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er sagt, wenn du die geistlichen Dinge annimmst, wirst du Ruhe finden für deine Seele. Das heißt, ich kriege Ruhe für meine Seele, sobald ich komme. Und das ist wieder das, Offenbarung 22, 17, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Lehre, dass der Mensch einen unfreien Wille hat, mit der Konsequenz, dass ich gar nichts tun kann, das ist fatal. Wisst ihr, es ist immer ein Zusammenspiel, es ist eine Kooperation. Er tut alles, aber er tut es nur, wenn ich komme. Wisst ihr, das ist das Tolle. Ich selber kann es nicht tun, aber ich muss wollen. Von daher ist mein Wille mit das entscheidende Instrument, das sich auslöst, dass der Herr Jesus etwas tut. Und jetzt sagt die Bibel in unserem Sacharja, da sind gigantische Schattenbilder drin, wo er zum Beispiel sagt, dass er der Schlussstein hervorbringen wird. Und das ist natürlich schon wieder zentraler als zentral. Der Schlussstein, wer ist der Schlussstein? Das letzte Wort Gottes ist der Herr Jesus. Er ist der Schlussstein. Und jetzt erklärt er mit dem lauten Zuruf, Gnade, Gnade mit ihm. Wisst ihr, ich muss mir einfach vergegenwärtigen, ich habe doppelte Gnade. Wisst ihr, warum Gott ein Kreuz gewählt hat? Das ist einfach. Das Kreuz hat einen Balken nach oben. Durch das Kreuz werde ich mit Gott in Ordnung gebracht. Und das Kreuz hat einen Balken, der auf zwei Personengruppen zeigt. Einen, der sich bekehrt, das sind die Gläubiger. Einen, der sich nicht bekehrt, das ist die Welt. Und das Kreuz macht mich in Ordnung mit Gott nach oben und mit dem Frommen und mit dem Gottlosen. Das heißt, das Kreuz ist das Mittel, um mit jedem Menschen in Ordnung zu sein. Das ist wunderbar. Und das ist die doppelte Gnade. Ein Balken nach oben, erste Gnade, ein Balken quer für den Rest. Das ist nichts anderes wie 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das ist ganz einfach. Die Bibel sagt, für meine Sünden, die ich begehe, ich habe Sündenpotenzial. Das ist das, was die Sündenatur immer hervorbringt. Wisst ihr, das ist einfach so. Wisst ihr, manchmal, die Frau verzweifelt ja manchmal und sagt, jetzt habe ich gestern putzt und schon wieder ist es dreckig. Kennt ihr das? Wisst ihr, was der schlimmste Dreck ist, den es gibt? Ich habe das lange nicht erkannt. Ich habe früher gedacht, Schmieröl ist der schlimmste Dreck und so, weil es harmlos. Wisst ihr, was der schlimmste Dreck ist, den es gibt? Staub. Staub ist der schlimmste Dreck. Du siehst ihn nicht, du ahnst ihn nicht, aber er ist immer da. Wenn du welche nichts machst, meine Oma hat immer gesagt, du musst nur mit dem Finger hingehen, dann kannst du Sau draufschreiben. Alter schwäbischer Ausdruck. Dann siehst du, was da passiert ist. Wisst ihr, so ist die Sünde. Sie ist immer da auf unserer Sündenatur. Du siehst sie nicht, du merkst sie nicht. Sie ist wie Staub, aber sie kommt ganz langsam. Jetzt sagt die Bibel, dazu hat Jesus sein Blut gegeben, das uns dauernd reinigt von diesem Dreck, von diesem Staub. Sonst hätten wir gar keine Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir im Lichte wandeln, das ist das Einzige, was wir tun müssen. Das ist wieder das, was wir tun müssen. Wir müssen kommen, im Lichte wandeln. Dann reinigt uns das Blut ununterbrochen die ganze Zeit. Ich bin Gott gegenüber, wenn ich keinen Staub, keine Sünde, nichts hätte. Das ist der eine Balken vom Kreuz, nach oben. Und der zweite Balken vom Kreuz ist die Sündernatur. Römer 6, 6 und 11. Wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gekreuzigt seid? Jetzt halte dich dafür. Wenn ich dann mit den Menschen Probleme habe, mit mir selber Probleme, mit der ganzen Menschennatur, muss ich nur annehmen, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Wisst ihr, und jetzt kommt es ganz einfach. Wenn ich glaube, dass ich gekreuzigt bin, kann ein Toter neidisch sein? Schwer. Kann ein Toter eifersüchtig sein? Schwer. Kann ein Toter unzufrieden sein? Schafft er wahrscheinlich nicht. Kann ein Toter Mangel empfinde, kann ein Toter mit Gott hadern, kann ein Toter irgendwo frustriert durch die Gegend laufen, geht überhaupt nicht. Sobald ich diese ganzen Dinge habe, mich für mit Christus gekreuzigt halte, ist das weg. Bloß wer glaube nicht, dass weg ist, wenn ich mich für mit Christus gekreuzigt halte. Eine Schwester sagte zu mir, es war für mich fast eine Offenbarung. Sie kam zu mir und sagte, ich habe mich immer für mit Christus gekreuzigt gehalten bezüglich der Sünde. Sag, jetzt habe ich langsam begriffen, ich muss mich auch der Sorge gegenüber für mit Christus gekreuzigt halten, weil ein Toter hat auch keine Sorge, die ist auch weg. Wisst ihr, Und alles, was ich jetzt beschreibe, ist das Wesen dieses Leuchters. Das heißt, bei diesem Leuchter hast du jemanden, bei dem du alles abladen kannst. Der Jesus. Er regelt alle deine Probleme, wenn du kommst. Er tut alles. Aber er sagt, du bist mein Sklave. Du tust dafür, was ich will. Steht ihr? Darum kann man mit der Gemeinde nicht machen, was man Lust hat, sondern es geht darum, was er sagt. Um das geht es. Und wenn man das einmal begreift, Sklave Jesu Christi, wo ich das Begriff habe, Sklave, Knecht, wird hier oft übersetzt, da steht Doulos, heißt Sklave, altdeutsch Knecht. Knecht hatte keine Rechte, ihr Sklave auch nicht. Und jetzt sagt er, er hat das Haus gegründet. Und jetzt kommt 10. Jetzt kommt wieder das, unsere falsche Demut. Denn wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Dann kommt der Teufel und sagt, ja, die Übergeistliche oder die Gute, die Großgeistliche, die können das alles, aber du doch nicht. Das ist der Teufel. Er sagt hier, geringste Anfänge spielen bei Gott keine Rolle. Er verachtet die nicht. Wenn du Lukas 16,10 zum Beispiel dir anguckst, dann siehst du etwas, das ist gigantisch. Er sagt hier, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Gott macht mit dem Geringsten, mit dem Einfachsten, mit dem Primitivsten, macht er etwas Wunderbares. Was ist für eine Bedingung? Habt ihr gelesen, was für eine Bedingung ist? Treu. Wenn ihr wissen wollt, was Gott für eine Grunderwartung für uns hat und was er einen Sklave letztendlich für eine Anforderung hat, was in diesem Leuchter für eine Regel gilt, dann müsst ihr 1. Korinther 4, die ersten 6 Verse lesen. Ich hab noch nie jemand Prediger gehört über 1. Korinther 4, 1 bis 6. Ist mir klar. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Ist dir klar, wenn du ein Gotteskind bist und dem Herrn Jesus dienst, dann hast du ein Stück dieses Geheimnisses Gottes und das hast du zu verwalten. Du bist ein Haushalter. Was erwartet man von einem Verwalter? Vers 2. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden werde. Wisst ihr, das ist das, was mir aufgefallen ist. Je weiter die Endzeit fortgeschritten ist, verschwindet im Reich Gottes, mir ist aufgefallen, 2 Dinge verschwindet und als Folge davor ein drittes. Das erste, was verschwindet, ist der Anstand. Ich habe plötzlich mit den Zetzer festgestellt, dass auch die Gläubigen keinen Anstand mehr haben. Das zweite, was ich festgestellt habe, es verschwindet die Treue. Man ist nicht mehr treu. Es ist heute völlig normal, dass ich alles tue, was mir passt. Was ist das, wenn ich tue, was mir passt? Wisst ihr, wo das war, wo jeder getan hat, was ihm passt hat? Gibt's ein wunderbares Buch, das heißt Buch der Richter. Das ist das Buch, wie man abfällt. Das ist das Buch, wo Gott genau zeigt hat, was ich tun muss, dass man abfällt. Richter 21, 25. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Der Jesus war nicht der König. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das nennt die Bibel Gesetzlosigkeit. Das ist das Wesen der Endzeit. Jeder tut, was er Lust hat. Jeder tut, was ihm gerade passt. Versteht ihr? Das ist nicht bloß in der Ortsgemeinde so. Das ist überregional so. Im Reich Gottes geht's zu wie im Wilde Westen. Anders kannst du es nicht mehr nennen. Wisst ihr, was der Wilde Westen war? Ich habe mich viel mit dem beschäftigt als junger Mann. Im Wilde Westen galt das Faustrecht. Der, der schnellste Finger hatte am Colt. Gut, wenn man erwischt hat, hat man aufgehängt. Da ging es ja schon wild zu. Aber im Reich Gottes ist es ähnlich. Jeder tut, was er Lust hat. Ich habe einen Bruder gehabt, 2 Brüder. Der eine habe ich betreut, der andere Bruder ist dann auf die Bibelschule gegangen. Und dann kam er von der Bibelschule zurück und hat er zu den anderen Brüdern gesagt, jetzt sitze ich nicht mehr in die Reihe rein, jetzt stehe ich vorne hin. Wenn er das zu mir gesagt hätte, hätte ich ihn zuerst schon mal in die letzte Reihe gesetzt. Er hat gesagt, du bleibst so lange in der letzten Reihe, bis du deine dumme Haltung änderst. Wisst ihr, im Reich Gottes geht es nicht nach Ausbildung, nicht nach Lust. Glaubt ihr, dass ich immer Lust habe, das zu tun, was ich tue im Reich Gottes? Wisst ihr, so war ich heute Morgen Lust gehabt hätte. Ich will es nicht übertreiben, aber 5 Stunden länger schlafen wäre auch nicht schlecht gewesen, oder? Versteht ihr, das ist Lust. Ich kann ja nicht tun, was ich Lust habe. Ich muss tun, was er sagt. Er sagt zum Beispiel zu seinen Propheten, predige. Dann sagt der Prophet, ich wollte nicht. Dann hat's gebrannt in meinen Knochen, bis ich predigt habe. So ist geistlich. Wenn der Herr anfängt, mit dem Heiligen Geist zu wirken, dann kannst du nicht mehr anders. Wissen Sie, jetzt kommt das Problem. Im Reich Gottes muss ich 3 Fragen klären. Absolut. Ich muss klären, was ist mein Platz im Leib Christi? Ich bin ein Mund. Ich muss klären, was habe ich für eine Gnadengabe? 1. Petrus 4,10. Ich weiß von mir 6 Gnadengaben. Jeder Gläubige hat Minimum 3 Gnadengaben. 3 hat jeder Minimum. Das ewige Leben ist eine Gnadengabe. Ganz klar. Das steht in Römer 6. Dann hat jeder die Gnadengabe, verheiratet oder nicht verheiratet zu sein. Das steht 1. Korinther 7. Und dann hat jeder mindestens eine Gabe zum Dienst. 1. Petrus 4,10. Aber es kann auch sein, der hat 3, 4, 5, 6, 7 Gaben zum Dienst. Je nachdem, was Gott ihm gegeben hat. Und jetzt will Gott, dass ich das weiß und es auslebe. Weil ich bin ja ein Sklave. Ich lebe nicht mehr mir, sondern ihm. Wisst ihr, ich kann auch nicht hingehen und sagen, jetzt habe ich Lust, dort zu predigen. Ich habe das mal gemacht, eine Zeit. Wisst ihr, was ich gerade bete zur Zeit? Ich sage es ganz offen. Ich bete Folgendes. Ich will nicht, dass ich predige, was ich will. Ich will nur predigen, was du willst. Da wird schon kritisch. Das Nächste, was ich bete, ich sage, ich will nicht dort predigen, wo ich will, sondern nur, wo du willst. Ich will nicht dort predigen, wo die Menschen wollen, sondern nur, wo du willst. Und da bin ich gerade dran, das umzusetzen. Jetzt habe ich immer erste Vorstellung bekommen, wie schwierig das ist. Bist du einfach immer zu tun, was du selber willst, ist ganz einfach. Aber wirklich vor Gott zu stehen, vor Gott in Christus und zu sagen, du bist der Entscheidende, du machst alles, das ist ganz schön schwer. Aber das ist die Regel des Reiches Gottes, steht hier. Wenn du das nicht tust, dann kannst du noch so fromm sein und ein großes Mundwerk haben, du bist kein Sklave Jesu Christi, wenn du das nicht tust. Wenn das jemand nicht tut oder das ihm egal ist, dann ist er kein Sklave. Ein Sklave fragt da danach. Und jetzt kommt nämlich das Dritte. Ich schulde euch nur eine Antwort. Anstand ist weg, Treue ist weg und die Folge davor, wisst ihr was? Die Frage nach dem Wille Gottes. Wo wir uns bekehrt haben, da gab es nur ein Thema, fast schon überzogen und übertrieben. Was ist der Wille Gottes? Ich habe die Frage jahrelang nie mehr gehört. Wisst ihr warum? Weil es keinen interessiert hat. Weil jeder getan hat, was er Lust hatte. Der Wille Gottes. Jetzt sagt die Bibel, wenn man hier weitergeht, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, er ist der Herr Jesus, der diesen ganzen Leuchter, der diesen ganzen Leib steuert, hütet, zurechtbringt, ihn durchbringt, alles tut. Aber die Bibel sagt etwas, und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und zwar, sie sagt in Vers 10, dieser siebenfache Gottesgeist sieht mit Freuden, dass er das Senkblei in der Hand hat. Wisst ihr, was ein Senkblei ist? Ein Senkblei fällt stur runter. Da siehst du ganz genau, was gerade ist und nicht gerade ist. Das heißt, er legt das Senkblei an, zum gucken, ob wir in seinen Linien laufen oder nicht. Steht zum Beispiel Amos 7, Vers 8, dass er aber Israel Senkblei anlegt, an die Gläubigen, er legt überall Senkblei an. Das ist wieder das 1. Korinther 4, 1 bis 6. Und da steht klipp und klar nicht nur, dass er vom Haushalter verlangt, dass er treu ist, sondern da steht klipp und klar, er will, dass man nicht über das Geschriebene hinausgeht. Wissen Sie, die Gläubigen müssen sich der Schrift unterwerfen. Wenn die Bibel nichts sagt, dann habe ich auch nichts zu sagen. Aber das, was sie sagt, habe ich konsequent zu tun. Wissen Sie, das ist das, wo man immer denkt, man weiß es besser wie Gott. Eigentlich ist das Lästerung. Schlästerung. Die Bibel sagt, wir sind das Licht der Welt. Was sagt der Herr Jesus in seinen Gleichnissen? Das Licht wird auf den Leuchter gesetzt, oder? Er sagt nicht unter den Scheffel, das ist ein Eimer. Er sagt auf den Leuchter. Das heißt, der Herr sagt, du musst selber so gereinigt sein durch Jesu Blut, dass dein Licht sichtbar ist. Und dann musst du auf dem Leuchter, an die Stelle, wo Gott will, da setzt er dich drauf. Und dann musst du leuchten. Und wenn ihr die ganze Bibelstelle, ich kann die nicht alle lesen heute Morgen, aber zum Beispiel die Bibelstelle sagt an einer Stelle, dass der Leuchter nach vorne leuchtet. 4. Mose 8, 2. Er muss nach vorne leuchten. Das heißt, du musst sichtbar sein. Gott will andere durch dich erreichen. Dazu muss das sichtbar werden. Das muss kommen. Und dann letztendlich kommt er zum Ziel. Er lässt dich selber leuchten. Er setzt dich an die Stelle, wo du leuchtest. Und er entscheidet, wohin dein Lichtstrahl fällt. Geschwister, ich sage euch eins. Mit das Schrecklichste, was wir erleben werden, wird das Preisgericht Jesu Christi sein. Wisst ihr warum? Wir werden mit Entsetzen feststellen, was wir alles kaputt gemacht haben. Und viele werden glauben, im Preisgericht werde ich mit 5 Kronen gekrönt und werde der Angesehenste sein. Und dann wird es Menschen geben, die so eine Haltung haben, die werden wie durchs Feuer hindurch gerade noch gerettet werden. Wisst ihr, wir haben einfach zu viel versaut. Aber das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Ich bin felsenfest überzeugt, alles, was ich kaputt gemacht habe, wenn ich zu mir Jesus komme, mich reinigen lasse durch sein Blut, dann ist okay. Bloß die Frage ist, was mache ich ab sofort? Paulus sagt, Philipper 3, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das heißt, ich muss einfach sagen, also regle mir die Vergangenheit, Herr, reinige mich vor allem, vergib, ich will jetzt ab sofort wirklich ein Glied deines Leibes sein, ich will ein Sklave sein, ich will Leuchter, ich will auf dem Leuchter sitzen, so wie du es willst. Ich will jetzt von dir, von diesem Ölgefäß bedient werde durch die Wirkungen deines Geistes. Nicht ich, sondern du. Ich diene nicht mehr mir, dir. Dann funktioniert es. Ist doch wunderbar. Und die Bibel sagt dann in 2. Mose 25, 31, er ist ein Ganzes. Es gibt keine Gruppe. Versteht ihr? Es gibt keine Gruppe. Wisst ihr, ich habe Leute, die wiedergeboren sind. Ich kann denen die Gemeinschaft nicht verweigern, obwohl sie vielleicht Irrlehre haben. Was ich dann mache, ich kann mit ihnen nicht zusammenarbeiten, aber ich kann ihnen nicht der Glaube absprechen, weil sie nicht denken wie ich. Die Bibel ist ein Ganzes und da ist auch Gemeinde ein Ganzes. Es gibt der Gemeinde keine Gruppe, das muss klar sein, es gibt keine Gruppe. Alles arbeitet nur dem Leuchter entgegen, alles arbeitet nur für die Gemeinde. Es gibt keinen Kreis, der Eigenleben hat. Jeder Kreis muss alles in die Hauptgemeinde hineinfließen lassen. Das ist der Normalzustand, steht hier. Ich darf keine eigene Suppe kochen. Wisst ihr, wenn ich überregional meinen Dienst tue, dann habe ich von Gott, ich habe eine Doppelberufung, eine regional, eine überregional, dann führt das immer dazu, dass die Leute nach Halbstadt kommen, das ist ja klar. Die trennen mich nicht von Halbstadt, versteht ihr? Weil ich gehöre zu dieser Ortsgemeinde. Das kann man nicht trennen. Ich sage zu den Leuten nicht, wenn ich mit ihnen rede, dann kommst du halt jetzt heute Abend zu mir und dann machen wir das bei mir. Wisst ihr, kennt ihr das? Ich sage, komm in die Gemeinde. Ich hole die Leute konsequent in die Gemeinde, weil es ein Ganzes ist. Da gibt es keine Trennung. Und dann sagt er in 2. Mose 27, 20, das Öl des Leuchters muss dauernd wirken. 3. Mose 24, 2, es ist ein beständiges Licht. Das heißt, ich muss dauernd leuchten, ich muss dauernd funktionieren. Wie kann ich dauernd funktionieren? Indem ich dauernd vor seinem Angesicht bin, dauernd gereinigt bin durch ihn, dauernd im Lichte wandle, dann funktioniere ich. Wisst ihr, und da gibt's etwas, ich habe das schon öfters gemacht bei uns, aber ich möchte es nochmal machen. 2. Mose 30, Abvers 22, das sind Stoffe. Wisst ihr, Gott ist nicht wie wir sind Schwätzer. Also wenn Menschen was machen, da musst du immer gucken, ob was dahinter ist. Aber bei Gott ist immer was dahinter. Er geht zum Beispiel hin und erklärt ganz genau, wie Salböl, Salböl ist die Wirkung des Heiligen Geistes, wie Salböl zusammengesetzt ist. Gibt es einen Grund dafür? Klar. Er zeigt uns, wie der Heilige Geist wirken muss. Und das steht in 2. Mose 30 ab 22, geht runter bis 31. Und er erklärt, das Salböl hat mit Myrrhe zu tun. Und Myrrhe ist ein Stoff, der lindert den Schmerz und stillt das Blut. Wenn du in dem Leuchter zu Hause bist und zu ihm kommst und bei ihm ablädst, dann muss dein Schmerz, den du empfindest, deine Not, muss weggehen. Deine Verwundung, wo Blut geflossen ist, muss vernarben, die muss zugehen. Du musst zur Ruhe kommen. Das nächste, was in dem Salböl drin ist, ist Zimt. Wie süßes, würziges Feuer, scharf, stechend, wärmend. In der Gemeinde Jesu im Leuchter musst du zur Ruhe kommen. Da muss es familiär sein, da muss es so sein, dass du dich wärmen kannst. Es ist ein süßes, würziges Feuer. Da muss dir gefallen, versteht ihr? Hat mal jemand gesagt, wenn er sich aus der Gemeinde langsam zurückzieht, dann ist nicht der erste Schritt zum Abfall, sondern der letzte. Kalmus kennen wir nicht. Würzrohr. würzig, süß, schmerzlindernd, verdauungsfördernd, säureabbauend, wohlriechend, angenehm im Geschmack. Das heißt, die Bibel sagt, das Wirken des Heiligen Geistes muss bewirken, dass du verdauen kannst. Du kannst Dinge wegstecken. Du baust deine Säure ab, du bist nicht mehr beleidigt, du bist nicht mehr frustriert. Das ist alles Wirken des Heiligen Geistes. Cassia, der nächste Stoff, lindert Brandwunde. Woher habe ich denn eine Brandwunde? Von den feurigen Pfeilen des Teufels. Er kann mich noch so anschießen. Wisst ihr, Beate und ich, wir erleben das manchmal, wenn dann wirklich nur noch feurige Pfeile fliegen, da man nicht mehr wissen, wie man heißt. Da könntest du jetzt sagen, ach, ich Armer, ich bin der Ärmste der Armer, jetzt pflege ich meine Brandwunde. Freu nicht. Er pflegt die Brandwunde durch das Öl, durch seinen Heiligen Geist. Und gleichzeitig sagt er, wenn deine Brandwunde geheilt wird, ist es auch noch nahrhaft. Das nächste Olivenöl, nahrhaft, macht haltbar, geschmeidig, weich, glänzend. Das heißt, du bist stabil. Wenn man dir eine knallt, ist das wie eine Gummiwand. Du gehst zurück und bist wieder da. Das ist das, was hier gemeint ist. Ach, wäre das nicht schön, wenn das funktionieren würde, oder? Aber das ist das Wirken vom Heiligen Geist, sagt er klipp und klar. Das ist der Leuchter. Beständiges Licht, das ist das, was dauernd da sein müsste. Jetzt muss ich nur, versteht, das Problem ist ganz einfach. Ich kann das vom Herr Jesus erwarten, dass er das tut. Aber jetzt kommt das Problem, nicht beim anderen, nicht wie der Petrus, was ist mit diesem, mit dem Johannes, sondern bei mir. Ich stehe allein vor Gott in Christus. Ich muss gucken, dass es bei mir funktioniert. Wenn du in der Gemeinde eine größere Gruppe hast, wo alle beginnen, das zu tun, dann kriegst du plötzlich eine Gemeinde, die funktioniert. Epheser 1, 17 bis 19 sagt, wir müssen erleuchtet werden durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss uns das klar machen, dass wir erkennen, was in uns drin ist, was er schon gegeben hat, was er tut, was er wirkt. Das muss ich nur noch im Glauben zustimmen. Dann sagt Epheser 1, 19, dass dann gewaltige Kräfte in mich hineingegossen werden. Und dann leuchte ich nach außen. Und das ist Kolosser 4, 5. Ich bin nach außen nicht fanatisch. Fanatisch ist immer kritisch. Kolosser 4, 5 sagt was ganz Einfaches. Sie sagt, die Schrift, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Versteht ihr? Fanatisch auf die Leute loszugehen ist falsch. So, ich muss beten, Herr Jesus, wem soll ich dich bezeugen? Dann kann ich in Ruhe warten. Einfach warten. Mich hat der Teufel früher immer dazu getrieben und geplagt, dass ich immer ein schlechtes Gewissen hatte und habe ich die Leute aggressiv angegangen. Bis ich erkannte, dass es nicht der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ist kein Treiber, er ist eine Taube. Wer ist der Treiber? Jesaja 9,3. Der Teufel ist der Treiber. Und der Geier, der sich auf dich runterstürzt, ist das ganze Volk der Dämonen. Aber der Heilige Geist ist eine Taube, der kommt sanft, mit Weisheit. Wisst ihr, und das alles habe ich ja nicht. Ich habe gar nichts. Jetzt sagt die Bibel etwas, und das möchte ich zum Schluss nicht verhehlen. Die Bibel sagt, wenn das alles nicht funktioniert, dann kann ich ja sagen, ja, dann muss der Herr Jesus halt mitleben, dass die Gläubigen nicht funktionieren. Macht er nicht. Wisst ihr, er ist der Herr. Er ist nicht wie wir. Da steht die Offenbarung etwas, das mich tief erschüttert. Offenbarung 2,5. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße, tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Schlimmste, was passieren kann, ich habe nur eine Angst für unsere Gemeinde, wenn der Jesus den Leuchter wegstößt, umstößt, hinwegrückt, da kannst du nichts mehr machen. Ich habe das gesehen, wie Gott bei Gemeinde den Leuchter weggerückt hat. Ich könnte euch die Namen sagen. Sie haben nie mehr eine Chance gehabt. Die Gemeinde geht langsam zugrunde. Sie versandet. Sie werden aufgefressen vom Zeitgeist. Sie haben keine Chance mehr. Sie sind kaputt. Ich bete, wenn ich für die Gemeinde bete. Wisst ihr, was mein erstes Gebet ist? Herr Jesus, stoße der Leuchter dieser Gemeinde nicht um. Wer ist verantwortlich, dass der Leuchter dieser Gemeinde nicht umgestoßen wird? Zuerst einmal ich selber. Versteht ihr? Und du genauso. Wir sind miteinander verantwortlich, dass er der Leuchter nicht umstoßt. Das Wort Umstoßer hat im Griechischen, das heißt Kineo, hat eine ganz seltsame Bedeutung. Es ist zum Beispiel das Wort für den Kopfschütteln. Merkt ihr was? Wie schüttelt man den Kopf? Heftig. Wie der Kopfschütteln ist schon radikal. Ich auch nein. Kopfschütteln heißt nein. Wenn der harte Leuchter umstößt, sagt er zu dieser Gemeinde, nein, jetzt müsst ihr nur gucken, 3. Mose 14, da wird er beschrieben, wenn der Aussatz, also wenn das Menschliche, das Sündhafte einbricht, dann sagt er, bei einem Haus, und es ist ein einzelner Stein, da musst du den Stein ausbrechen, das ist Gemeindezucht, da musst du den raustun. Wenn aber das nichts mehr nützt, sagt er, und es sich weiter ausbreitet, dann musst du das Haus abbrechen. Und das genau ist, den Leuchter umzustoßen. Ist er, jetzt kommt das einfache, einfältige, was Gott uns so einfach macht in dieser Bildersprache. Ich muss jetzt einfach eine Entscheidung fällen, ob ich Sacharja 4 will oder Offenbarung 2. Will ich umgestoßen werden oder will ich Sacharja 4? Will ich, dass dieser Leuchter, zu dem ich gehöre, über mir, dass 7 Gießrohre, der 7-fache Gottesgeist mein Leben vollständig beherrscht. Dass der Jesus mich steuern kann. Dass er mich steuern kann, wie mein Auto steuert und sagt, geh dorthin, sag das, sag jenes. Dass er mir die doppelte Gnade, das Blut für die Sünde und das Kreuz für die Sündenatur, dass diese doppelte Gnade bei mir wirkt. Dass diese Wirkung des Salböls, Kalmus, Olivenöl, Zimt, dass diese ganze Wirkung bei mir die ganze menschliche Sündenatur vollständig neutralisiert und dass er, und wenn es noch so geringe Anfänge sind, mich durch diesen 7-fachen Gottesgeist steuert, das ist der wahre Leuchter. Und dann werde ich leuchten. Was ich selber tun muss, dass das bei mir geschieht, ich muss zuerst schon mal alles glauben, aber Paulus erklärt es mit einem ganz einfachen Satz, 2. Korinther 12, 19, vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir und das alles Geliebte zu eurer Erbauung. Wenn du, wenn ich vor Gott in Christus stehet, also im Lichte wandelt, mit ihm in Ordnung sind, das alles glaubet und bereit sind, diesen Weg zu gehen und nicht das macht, was in Richter 21 steht, was in meinem Schädel drin ist, sondern was er will, wisst ihr, was dann passiert? Was sagt der Schriftsatz? Ganz einfach. Dann werdet andere erbaut. Dann kannst du deinen Dienst tun, ich auch. Und wer kommt dann zum Ziel? Er, das Haupt. Ja, wisst ihr, ich würde meinem Finger was erzählen. Wenn ich zu meinem Finger sage, greif die Uhr und er wird es nicht machen. Genauso sind wir aber. In dem Moment, wie wir vor Gott in Christus bleiben, und das alles annehmet und glaubet, dass wir zu diesem Leuchter gehören. Glaubet, dass dieser 7-fache Gottesgeist ist. Wisst ihr, wenn ihr jetzt die geistliche Welt sehen könntet, man nimmt den Vorhang weg, dann würdest du über dieser Gemeinde, würdest du dieses Gefäß sehen. Du würdest in der Bildersprache, du würdest dann sehen, wie hier Kanäle reingehen. Und weißt du, wer die Kanäle hat? Jeder Gläubige, jeder hat so einen Kanal. Ich bin laut Epheser 2, Vers 6 in die himmlischen Orte versetzt, ich habe einen direkten Draht. Und durch das wirkt der Herr Jesus ihre Gemeinde und dadurch wirkt er in mein Leben hinein. Und wenn ich jetzt anfange, das zu tun, ihm, dem Lamme zu folgen, wohin es geht, dann blüht das wunderbar auf und dann kommt Gott zum Ziele und dann siehst du plötzlich etwas von der übernatürlichen Welt. Dann plötzlich wird es übernatürlich, dann siehst du etwas davon, selbst ihre Gemeinde. Irgendwo sehnt sich mein Herz nach dem. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwo will ich's Echte. Vom Falschen habe ich genug gesehen in meinem Leben. Ich möchte beten. Herr Jesus, du bist der Herr der Gemeinde. Du bist der, der über die Gemeinde dieses Ölgefäß installiert hat. Du hast vom Vater der Heilige Geist empfangen als Geist der Sohnschaft. Du hast ihn ausgegossen über uns, du hast durch den Heiligen Geist in unseren Herzen Wohnung gemacht. Wir gehören zu diesem Leib, wir gehören als dein Braut zu dir, zum Bräutigam, wir gehören zu diesem Leuchter. Und du willst uns leuchten lassen, auf diesem Leuchter, nicht unter dem Scheffel. Und du willst, dass wir dir dienen und unser Leben dir auf den Altar legen und nicht tun, was wir wollen, sondern dass du mit uns zum Ziele kommst. Und es ist wunderbar, was du uns in diesen Bildern auch zeigst, auch im Alten Testament, was dieser Leuchter für eine Funktion hat. Wie er ganz aus Gold ist, alles nur echt. Wie er letztendlich immer nach vorne leuchtet. Wie er ein Zeugnis hat für die Welt. Wie die Welt an diesem Leuchter erkennen kann, dass du wahrhaft lebst und du verstanden bist und dass du der Erlöser bist. Und du kennst jeden von uns in unserer Mitte, wo er steht und was er tut. Gib uns einfach Gnade, dass wir alle beginnen vor dir wirklich vor deinem Angesicht uns mit unseren Herzen zu dir hinaufzuversammeln, vor Gott in Christus zu leben, auf dass du wirklich uns als Sklave Jesu Christi so benutzen kannst, wie es im Epheser 4 steht, dass du als Haupt uns dirigieren kannst, dass du mit uns zum Ziele kommst, dass der Leuchter in Albstadt strahlend leuchtet, das bitte ich. Und dass jeder von uns eine strahlende Lichtquelle sei darf, von dir selber angezündet. Ich danke dir dafür. Amen.